Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin, schön, dass ich das mal wieder sagen kann. Willkommen zu einer neuen Folge hier auf Undrafted nach unserer kleinen Bachelorarbeit bedingten Sommerpause. Die Arbeiten sind geschrieben, abgegeben und jetzt sind wir wieder da und haben heute so ein bisschen vor, mit euch all das aufzuarbeiten, was in der Sommerpause passiert ist. Und es war einiges, was da passiert ist. Und beginnen wollen wir mit der News. Die kam, ungelogen, ich meine, 10 Minuten nachdem wir uns entschieden haben, diese Pause zu machen und den Post rausgehauen haben, kam die Meldung, Baker Mayfield, er ist endlich raus aus Cleveland, ist getradet worden zu den Carolina Panthers. Klärt mal die Zuhörer auf, wie ist der Trade zustande gekommen, was sind die Inhalte und auch natürlich, was haltet ihr davon?
Ja, also letztendlich war es ja nur eine Frage der Zeit, bis der Baker Mayfield Trade letztendlich über die Bühne geht. Oder über die Bühne gegangen ist, besser jetzt gesagt. Die Frage war jetzt ja dann am Ende noch, wohin es gehen sollte. Da waren ja die Seahawks auch lange mit in der Verlosung. Und am Ende sind es jetzt die Carolina Panthers geworden. Und zwar haben die sich Baker Mayfield gesichert für einen 5-Runden-Pick, der zu einem 4-Runden-Pick werden kann, unter gewissen Voraussetzungen. Ich weiß gar nicht, ob die schon bekannt sind. Aber in der Regel sind das ja solche Sachen wie irgendwie spielt eine gewisse Anzahl an Prozenten der Spiele oder ja, ob ist an Teamerfolg von den Panthers geknüpft, meinetwegen die kommen in die Playoffs, was weiß ich. Ja, also was kann man dazu noch sagen? Also Baker Mayfield hätte jetzt 18,5 Millionen verdient im kommenden Jahr aufgrund seiner 50 Option. Und Baker Mayfield nimmt jetzt einen 3,5 Millionen Paycut, also verzichtet auf 3,5 Millionen. Die Browns bezahlen weiterhin 10,5 Millionen und die Panthers, die übernehmen 5 Millionen. Das heißt, ich glaube, für die Panthers letztendlich ist das ein ordnunger Deal, für einen Starting Quarterback in Anführungszeichen nur 5 Millionen zu bezahlen. Da muss man natürlich dann auch noch bedenken, dass man auch noch einen anderen Quarterback in der Hinterhand hat, der allerdings dann die vollen 18,5 Millionen Dollar verdienen wird. Aber ja, ich denke erstmal, dass das für die Panthers ein solider Deal ist. Man muss natürlich dran denken, dass die letzten 2 Jahre auf der Quarterback-Position bei den Panthers jetzt nicht so optimal verlaufen sind. Und das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Aber vielleicht hat da ja einer von euch noch was zu. Das habe ich ja eben schon vernommen im Vorgespräch.
Genau, Tim, erzähl ruhig, was du dazu zu sagen hast.
Ja, ich finde, man merkt bei den Panthers, wenn man sich ihre aktuelle Offseason anguckt, dass sie einfach keinen Plan haben. Also du kannst es eigentlich noch viel weiter spielen bis zu Teddy Bridgewater, der ja auch nur ein Jahr da war. Im Endeffekt ist es bei den Panthers immer so, sie holen den Quarterback, machen dann irgendwas, wo alle sagen, das ist dumm. Und die Panthers versuchen dir aber erstmal zu erzählen, nee, das ist nicht dumm. Und 10 Minuten später kommen sie an, okay, es war dumm. Bestes Beispiel, du holst Sam Darnold, du tradest für ihn, alle sagen, mach's nicht. Sie traden ihren halben Draft aus diesem Jahr weg. Dann spielt Sam Darnold, könnt ihr sagen, wenn ihr das anders seht, aber spielt eigentlich wirklich Grütze, ist meine Meinung gewesen. Also sie wären nicht an den Punkt in dem Draft gekommen, wenn er gut gespielt hätte. Und dann sagst du nach dem Jahr trotzdem, wir ziehen die 50 Option. So, die ist teuer. Knapp 18 Millionen sind es ja, meine ich. Waren es ja auch bei Baker. Vielleicht ein bisschen weniger.
Ich glaube, die 50 Option, die haben die doch schon vor dem Jahr gezogen, oder?
Kann sein, nee,
die eigentlich musst du immer schon nach dem dritten Jahr ziehen.
Ja, weil Baker spielt auch dieses Jahr auf seiner 50. Hast du dieselbe Draft-Class, oder nicht?
Bin ich jetzt ja, aber die Browns haben das ja auch im vergangenen Jahr schon gezogen.
Ja,
also du musst ja nach dem dritten Jahr schon die 50 Option ziehen.
Ja, klar. Aber die greift ja jetzt erst. Also
also jetzt greift die ein, das genau. Stimmt. Du musst natürlich aber auch dann sagen, zu dem Zeitpunkt, als die Panthers für Darnold getradet haben, blieb denen ja auch dann nichts anderes übrig, als die 5. Jahresoption zu ziehen, im Zuge dessen, was sie halt alles weggegeben haben für den. Ne?
Ja.
Das ist natürlich das, was denen jetzt dann zum Verhängnis wird, so im Nachhinein.
Es beißt sie jetzt halt so ein bisschen, beißt es sich richtig selber in den Schwanz. Aber Was man ja wirklich sagen muss, wie gesagt, es wirkt halt sehr planlos. Erst Sam Darnold, dann sagst du, okay, Darnold ist nicht die Lösung, dann traden wir hoch im Draft und holen Matt Corral. So, klar, ich verstehe, wir haben es ja auch hier oft genug gesagt, Matt Corral ist nicht an dem Punkt, dass der starten kann, absolut nicht. Aber jetzt nimmst du nochmal alles in die Hand, was heißt alles? Du nimmst aber nochmal einen Pick in die Hand für Baker. Und David Tepper ist eigentlich ein unfassbar intelligenter Mann. Auch gerade wenn es um das Führen einer Company geht, ist nicht umsonst der zweitreichste Owner in der NFL, hinter dem Owner der Denver Broncos. Und aber er führt sein Unternehmen Carolina Panthers gerade recht trottelig, muss ich sagen. Und klar, ich sehe es auch, Baker ist erstmal auf dem Papier sportlich ein Upgrade, wie das dann auf dem Platz aussieht, werden wir schauen. Es ist ein okayer Deal dahingehend, dass sie halt nicht 18 Millionen übernehmen müssen, aber das fand ich, war auch absehbar, dass es da nicht dazu kommen wird. Und auf der anderen Seite merkt man ja auch, dass Baker unbedingt weg wollte, weil er diese 3 Millionen sich aus dem Vertrag hat streichen lassen, einfach damit er da wegkommt. Und was ich persönlich am coolsten eigentlich an der ganzen Nummer finde, was mir die Vorfreude auf Woche 1 nochmal ein bisschen gesteigert hat, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, okay, ihr nickt beide, die Cleveland Browns kommen in Woche 1 runter nach Carolina zu den Panthers, zu Baker Mayfield, den sie im Endeffekt bezahlen dafür, dass er gegen sie spielt. Das wird ein richtig, richtig cooles Spiel. So, jetzt habe ich mich fertig
Ja,
abgeredet.
wunderschön.
Tom, deine Meinung?
Ja, ist schon eine gute Geschichte, dass es in Woche 1 direkt stattfindet. Aber ich glaube nicht, dass es die Browns so sehr stört, dass sie gegen ihn spielen werden. Vielleicht in den ersten Wochen, falls Deshaun Watson gesperrt ist. Aber die Browns sind natürlich sehr, sehr froh, dass die Baker Mayfield so, also zumindest den vollen Vertrag von der Payroll gestrichen haben. Ja, und die Browns werden ganz, ganz sicher sehr froh sein, dass er jetzt bei den Panthers untergekommen ist. Auch Baker Mayfield, eine super Sache für ihn selber. Also die Browns und Baker werden sehr, sehr froh sein über den Deal. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Panthers, die sind so wie ein Hühnchen ohne Kopf. Die wissen nicht genau, was sie machen. So wirkt das zumindest. Man muss sagen, Baker ist in der jetzigen Situation auf jeden Fall ein Upgrade zu Sam Darnold. Vielleicht gehen sie dann in einem Power-Ranking für mich vielleicht 2 Plätze hoch, maximal 3. Also so, also ihr wisst, was ich von Sam Darnold halte. Ich halte mehr von Baker, aber jetzt auch nicht viel mehr. Also die Panthers immer noch, ja, deutlich unter NFL-Durchschnitt, meiner Meinung nach. Und ja, ich glaube, dass es an der Situation bei den Panthers jetzt gerade wohl was hilft, aber wenn man jetzt mal in die Vergangenheit blickt, stehen sie halt da wie ein Team, was wirklich ohne Kopf gehandelt hat, wie du schon gesagt hast, und da gehe ich komplett mit.
Ist jetzt für Baker ja auch dann nochmal so eine zweite Chance, sich zu beweisen in der Liga. Hatte
Ja.
ja tatsächlich neben seinem Rookie-Jahr, glaube ich, noch das dritte Jahr. War ja auch ganz in Ordnung, wo die gegen die Chiefs in den Playoffs verloren haben. Und letztes Jahr war ja fast schon bodenlos, muss man sagen. Aber da hat er ja auch große Teile eben verletzt gespielt. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, den man immer noch im Hinterkopf hat. Klar ist das letztendlich keine Ausrede so, aber zumindest erklärt das ja auch so ein bisschen vielleicht seine eher unterdurchschnittlichen Leistungen letztes Jahr. Und mal sehen, wie Baker dann jetzt eben bei den Panthers sich schlägt.
Absolut. Und ich glaube, dass falls er, ich glaube auch, dass es bei den Panthers seine letzte Chance ist, wirklich Starting Quarterback zu sein. Ich glaube, wenn das nicht funktioniert, dann ist es nur noch die Backup-Rolle. Auch wenn das ein High-End-Backup wäre, aber mehr wird es dann nicht mehr in der NFL. Oder vielleicht so eine Brücken-Quarterback-Rolle, aber mehr sehe ich dann für ihn nicht. Es kann aber auch sein, dass er einschlägt und dass wir in 5 Jahren uns ein What-If angucken zum Thema, was wäre, wenn Baker Mayfield sich damals bei den Cleveland Browns an der Schulter hätte operieren lassen. Was ja auch so ein bisschen Schatten auf die Saison geworfen hat, dass er weiterspielen wollte, dass er da vielleicht auch ein bisschen in seinem Ehrgeiz ein bisschen unklug gehandelt hat und deswegen nicht die Leistung erbracht hat, die er hätte bringen sollen. Letztendlich ist es schön, dass es dann am Ende für ihn die Möglichkeit gibt, das auf dem Platz zu klären in Woche 1. Und ich denke mal, wir werden es alle gebannt verfolgen. Weniger gebannt verfolgt, weil es kein Live-Event war, aber schon ich persönlich mit Freude wahrgenommen ist, habe ich die Verlängerung von Terry McLaurin, Wide Receiver, der Washington Commanders. Und auch hier gerne, klärt die Zuhörer auf, was passiert. Finn hat bestimmt wieder Zahlen für uns. Und wie steht ihr zu der Verlängerung?
Ja, also Terry McLaurin hat seinen Vertrag bei den Washington Commanders verlängert für 3 Jahre bis zu 71 Millionen und davon sind 53 garantiert. Ja, also letztendlich glaube ich, war das für die Washington Commanders unabdingbar, dass sie Terry McLaurin eben eine Verlängerung anbieten. Ist in den letzten Jahren zu einem der besseren, jüngeren Receiver in der NFL geworden. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, 25, 26 müsste der ja so um den Dreh sein. Und wenn man die, kommen wir jetzt zu den Madden-Rankings, die gestern rausgekommen sind. Ich glaube, da ist er auch unter den Top 10. Also wenn man EA vertrauen will, dann ist McLaurin auch ein Top 10 Receiver in der Liga. Und ich glaube, wenn man das so verargumentieren will, dann kann man damit leben, glaube ich. Also ja, ich denke, dass für die Commanders auf jeden Fall das unabdingbar war, wie ich schon angesprochen habe. McLaurin wird eben bezahlt für die nächsten 3 Jahre. Ist auch tatsächlich eigentlich ja ein guter Vertrag für 3 Jahre so. Weil in 3 Jahren ist er immer noch in einem guten Alter, sage ich mal, um dann eventuell noch einen dicken Vertrag abzuschrauben. Von daher glaube ich, ist das eine gute Lösung für alle Seiten. Und ja, passt, denke ich so.
Ja, also du hast es schon gesagt, Madden hat ihn in die Top 10 gepackt. Da will ich den auch ganz sicher sehen. Also Terry McLaurin ist für mich ist ein Top 10 Wide Receiver in der NFL, meiner Meinung nach. Und wenn man das mal vergleicht mit dem Geld, was andere Receiver bekommen haben, ist das für mich schon ein relativ günstiger Deal für die Commanders. Ich finde, die haben da alles richtig gemacht. Und du hast vorhin gesagt, McLaurin ist noch jung, der wird dieses Jahr 27. Danach kann noch ein Vertrag folgen. Also er ist jetzt immer noch in einem guten Alter und die Commanders wissen genau, was er. Du weißt, was du bekommst, weil die Commanders schon lange mit ihm zusammenarbeiten. Er ist die klare Nummer 1, wird er auch lange bleiben. Und also ich glaube nicht, dass die Commanders da überhaupt irgendwas falsch machen konnten. Die Frage, die sich für mich halt stellt, ist, ob ein Terry McLaurin, also natürlich hat er jetzt verlängert, klar, aber ob ein Terry McLaurin wirklich da weiterhin glücklich ist oder glücklich sein wird, wenn das Team weiter, ich sag mal, im Tabellenmittelfeld rumeiert, so wie die letzten Jahre. Natürlich hast du ein paar gute Jahre dabei, du hast ein paar schlechtere Jahre dabei. Das Team versucht sich aufzubauen, das Team versucht sich zu finden. Terry McLaurin ist natürlich ein klarer Baustein dabei, aber ist Terry McLaurin wirklich noch glücklich, falls der nächste Anlauf, ein Spitzenteam zu werden, wirklich wieder nicht klappt? Das ist die Frage dabei. Aber ansonsten alles richtig gemacht von den Commanders. Terry McLaurin fühlt sich wohl in Washington. Deswegen, also ich sehe gar keine Probleme bei diesem Deal. Und wie gesagt, ziemlich günstig für seine Klasse.
Verstehe gar nicht, was du hast. Mit Sam Howell wären die doch das Superteam. Gerade du müsstest doch dafür
Ja.
routen.
Ja,
Nee.
mit Sam Howell wird's
Eher
klappen.
mit Sam Howell. Eher als mit Carson Wentz. Den hier würde ich mir noch mit eingehen. Nee, also völlig nachvollziehbar. Bin voll bei euch, was ihr sagt. Auch für mich ein Top 10 Receiver. Wenn nicht sogar Top 7, Top 6, Top 5. Würde ich ihn auf jeden Fall borderline mit reinzählen. Meine persönliche Wahrnehmung jetzt einfach nur. Und ich finde, es ist aber auch gleichzeitig einer der unterschätztesten Receiver der Liga. Ich glaube, wenn der mit einem Quarterback zusammengespielt hätte, wie einem Patrick Mahomes oder wie mit einem Russell Wilson oder Aaron Rodgers meinetwegen, dann würden wir wahrscheinlich über ihn sprechen als einen der Top 3 Receiver der Liga. Nur dann würde er so wahrgenommen werden bei wahrscheinlich einem ähnlicher Leistung, die er auf dem Platz von sich aus bringt. Aber er hat halt einfach das Problem, dass er bei den Commanders immer mit nicht so guten, vorsichtig ausgedrückt, Quarterbacks zusammengespielt hat. Auf jeden Fall ein weiteres erfolgreiches Receiver-Produkt der Ohio State University, das kann man sagen. Und im Endeffekt die Commanders wirklich schnäppchenmäßig hierbei rumgekommen, wenn man sich anguckt, was teilweise sonst für Receiver-Verträge in den Top 10 gezahlt wurden. Aber Finn, weil du vorhin das Stichwort Madden gesagt hast, noch ein Gedanke von mir dazu. Ich finde es eine Frechheit, dass Cooper Kupp nach dem kranken Jahr, was er hatte, nur eine 98 und keine 99 bekommen hat.
Ja,
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Also ich will Devonta Adams die 99 nicht absprechen, die ist völlig gerechtfertigt, aber ich finde, Cooper Kupp hätte sie genauso verdient.
Ja, also Madden Rankings ist ja immer auch so ein Punkt, der jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Ich weiß gar nicht, heute kommen, glaube ich, die Edge Rusher raus. Da wird es wieder zu einigen Diskussionen führen.
Definitiv.
Gerade auf bekannten sozialen Medien. Da sollte man eher den Blick von fernhalten, glaube ich.
Ich habe auch sagen, schon, also, ja so ein Ding, was jedes Jahr ist.
Jefferson hat eine 93. Ja, Jefferson hat eine 93, ist Nummer 6 und auch da habe ich schon wieder zahlreiche Kommentare gelesen, die das nicht ganz nachvollziehen, warum der keine 96 oder so hat.
Findest du die 93 in Ordnung?
Ja, also ich finde, wenn der jetzt, also DeAndre Hopkins hat eine 96, so meinetwegen hättest du Jefferson dann auch eine 94, 95 geben können. Aber es gibt wichtigere. Also es gibt wichtigere Probleme, als dass man irgendwie sich mit Madden-Ratings herumschlägt und damit unzufrieden ist.
Ja, also wenn man Jalen Ramsey glaubt, der sich da echauffiert, dann ja anscheinend nicht.
Ja, gut.
Aber wo du Jalen Ramsey also gerade gesagt hast, Tom, auch da noch ein Gedanke zu. Ich denke, ich sehe die Gefahr auch, die du angesprochen hast bei Terry McLaurin. Das könnte halt so eine Situation werden wie bei Jalen Ramsey, dass er einfach sich selber, was ja auch dann sich als wahr erwiesen hat, den Fall von Jalen Ramsey, besser sieht als das Team, in dem er spielt und dann einen Trade fordert. Das könnten wir hier durchaus vielleicht in der nächsten Offseason sehen. Ich denke mal, das wird so ein bisschen damit zusammenhängen, A, wie jetzt die Saison läuft und B, was in der nächsten Offseason passiert. Ich glaube, die nächste Offseason könnte da ganz entscheidend werden, gerade auf der Quarterback-Frage. Wenn sie jetzt natürlich einen jungen, aufstrebenden Quarterback holen, dann kann es auch sein, dass er bleibt oder irgendeinen erfahrenen Veteran, der Upgrade ist zu Carson Wentz. Aber wenn dann nicht das passiert, was ihm gefällt, dann kann ich mir vorstellen, dass das so ein klassisches After-Draft, bitte tradet mich wird.
Ja, genau, das ist ja genau das, was du vorhin angesprochen hast, dass er noch nie mit einem richtig guten Quarterback zusammengearbeitet hat, wie du das angesprochen hast mit Patrick Mahomes. Das wäre eine ganz andere Situation. Und jetzt kommt halt eben ein Carson Wentz, den die Commanders in der Situation geholt haben, wo sie wirklich, ich sag mal, vorschnell gehandelt haben. Und deswegen, das ist das einzige Ding, was ich sehe bei Terry McLaurin, wo ich nicht weiß, ob er da glücklich werden kann, wenn ein Carson Wentz, der die letzten Jahre eher schwach performt hat, der ein bisschen in seiner Leistung stagniert und auch wirklich er letzte Zeit keine guten Spiele insgesamt aufgelegt hat. Das, ich weiß nicht, ob ein Terry McLaurin dann auch anfängt zu stagnieren und dann unglücklich wird, dass seine Entwicklung nicht weitergeht, die Siege nicht aufs Board kommen. Und dann halt zu einem Team will, wo er halt mal die Chance hat, wirklich was zu reißen. So, das ist die einzige Problematik, die ich in dem Deal sehen könnte. Ich meine, für die Commanders ist es super jetzt erstmal. Und für Terry McLaurin auch, klar, er verdient jetzt sein Geld. Aber wir müssen sehen, was auf lange Sicht daraus wird. Und ich denke, in einem oder vielleicht in 2 Jahren könnten wir schon wieder ganz anders auf diese Sache blicken.
Absolut, das werden wir dann zur gegebenen Zeit auch tun. Ein Wide Receiver ist jetzt auch nochmal im Mittelpunkt, der tatsächlich das Glück hatte, mit einem oder mit dem meiner Meinung nach besten Quarterback aller Zeiten zusammenzuspielen, mit Tom Brady, ein Jahr noch. Und das ist ein Keel Harry, ehemals New England Patriots. Warum ehemals? Weil er im Laufe der aktuellen Woche, müsste das gewesen sein, getradet wurde zu den Chicago Bears. Auch hier würde ich dem Muster der Folge beibehalten und würde das an Finn erstmal übergeben. Finn, wie ist denn der Trade da abgelaufen?
Ja, also die Patriots haben Keel Harry zu den Bears getradet für einen 7. Runden-Pick 2024, also im übernächsten Draft mehr oder weniger. Also im Endeffekt für gar nichts. Das ist ja schon ein Zeichen auch dafür, dass wahrscheinlich die ihn gecuttet hätten, wenn sie eben keinen Trade-Partner gefunden hätten für den Keel Harry. Und ja, also Keel Harry, glaube ich, dürfte auch froh drum sein, dass er jetzt endlich aus New England weg ist, weil das war ja Missverständnis ist noch, glaube ich, positiv, zu positiv ausgedrückt. Der kam da überhaupt nicht zurecht. Hat die 3 Jahre, die der ja jetzt gewesen ist, ich weiß gar nicht, was der da für Stats aufgelegt hat, auf jeden Fall, ja, keine, wo man jetzt drauf blickt und sagt, dass auf jeden Fall das ansatzweise auch nur irgendwie sich gelohnt hat, den in der ersten Runde zu draften. Und für einen Keel Harry ist das jetzt in Chicago eine neue Möglichkeit, nochmal vielleicht auch seine zweite Chance zu ergreifen. In Chicago ist der Wide Receiver Raum jetzt auch nicht so prominent besetzt. Da ist ein Darnell Mooney, der in meinen Augen ein unterschätzter Receiver immer noch ist. Aber das ist dann mehr oder weniger schon das gewesen. Und Keel Harry kann sicherlich um einen Wide Receiver 3 Spot kämpfen, vielleicht sogar Wide Receiver 2 Spot, je nachdem, wie der sich da auch dann jetzt einfindet und zurechtfindet. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall die Bears da nichts mit falsch machen können. Erstens für das, was sie für ihn abgegeben haben eben. Und Keel Harry kann auch nur gewinnen, glaube ich, weil schlechter als in New England kann es nicht laufen. Und die Patriots sind ein Keel Harry los. Von daher glaube ich auch, dass es hier keinen richtigen Verlierer in dem Trade gibt.
Richtig, ich glaube, ich habe den Wide Receiver Raum der Patriots schon oft genug angesprochen. Der ist an sich sehr stacked, aber da ist halt kein Elite-Receiver drin gewesen. Ich meine, da ist immer noch Devonta Parker drin, Kendrick Bourne, Jacoby Myers, Nelson Aguilar, dann haben sie Taquan Thornton gedraftet, Ty Montgomery ist noch da, der Haudegen. Und ja, also der wäre gecuttet worden, nachdem was er die Jahre jetzt gezeigt hat. Das sagst du schon genau richtig. Und dass man dann noch eben das Minimum, was man dafür kriegt, mitnimmt, das ist ja sonnenklar. Und du hast schon angesprochen, ist eine neue Chance für ihn in Chicago. Angst vor ihm wirst du nicht haben. Ich werde vor ihm keine Angst haben. Also die Packers und die Vikings auf keinen Fall. Und ja, ich denke, die Patriots sind ziemlich froh, dann noch das minimale oder den minimalen Siebtrunden-Pick da mitgenommen zu haben.
Ja, du hast halt, finde ich, gemerkt, dass sie ihn halt einfach, Finn hat schon gesagt, loswerden wollten. Es ist halt verscherbelt, kannst du sagen. Es ist 2024, Siebtrunde. Das ist so im Endeffekt hier, nimm, Hauptsache du nimmst ihn, Hauptsache er ist weg. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er ja ein First-Round-Pick war. Und dementsprechend, wenn sie ihn gecuttet hätten, schon einiges an Minus da gewesen wäre im Cap-Hit, an Dead-Cap. Ja, ich finde, es ist spannend bei den Bears, mit dem Receiving Core, weil nicht mal, weil da jetzt so die individuelle Top-Qualität da ist, sondern einfach, weil ich finde, dass hinter Darnell Mooney eigentlich gefühlt jeder auf die 2 springen kann. Und das wird wahrscheinlich eine der spannenderen Fragen zum Beispiel dann in der Preseason werden. Wer kann sich da durchsetzen oder im Trainingscamp und kann da auf den Nummer 2 und Nummer 3 Spot gehen und dementsprechend sich mehr Snaps holen? Da sehe ich 5, 6 Kandidaten, die da alle die Möglichkeit haben, da auf diesen Punkt zu springen. Ob das dann am Ende reicht, um, ihr habt es angesprochen, in der starken NFC North was zu reißen, wage ich jetzt auch mal an der Stelle zu bezweifeln, aber man hat schon, wie sagt man so schön, man hat schon Pferde vor der Kirche kotzen sehen. Also von daher warten wir es einfach mal ab. Bevor wir jetzt zum letzten großen Punkt kommen, weil Tom hat sich wieder eine schöne Kleinigkeit für mich und Finn überlegt, nochmal eine Frage von mir an euch beide. Und zwar, heute um 10 Uhr ist der Vorverkauf gestartet für die Deutschlandspiele. Hat es einer von euch versucht? Hat einer von euch versucht, an ein Ticket zu kommen? Weil sonst habe ich gleich noch eine nette Mini-Anekdote dazu.
Also ich habe es nicht versucht. Also ich mache es einfach nächste Woche für London, aber heute, ich dachte vorher schon, das war aussichtslos. Und ich glaube, die Zahlen, die man da gesehen hat auf Twitter und so, das war ja geistesgestört.
Ja, also mir geht's ähnlich. Ich habe es auch nicht versucht. Ja, für mich war auch von vornherein klar, dass ich das nicht in Angriff nehmen werde. Auch wegen einem London-Game, einem gewissen. Aber ja, also du hast es gerade schon angesprochen, da sind teilweise Warteschlangenplätze gewesen, irgendwie 500.000 oder so. Ja. Und da ja, ist halt auch bodenlos so. Vor allem, wenn man dann auch jetzt bedenkt, was da teilweise auf eBay schon wieder vorzufinden war an Tickets und an Ticketpreisen, das ist alles ziemlich fragwürdig.
Ich würde sagen, das wahre Verbrechen sind, dass man 6 Tickets pro Nase kriegen kann und die nicht personalisieren muss. Das ist eine Frechheit.
Das ist echt, das ist das große Problem eigentlich.
Ja, und der höchste Wartelisten-Spot, den ich auf Twitter gesehen habe, war irgendwas mit 700.000. Kann sein, dass es noch mehr waren.
Krass.
Also.
Ja, ich, bei
Ja,
mir war
überleg
es
mal, wenn
so.
du Platz 12.000 in der Warteliste bist und alle 10.000 vor dir kaufen sie jeweils 6 Tickets, dann hast du halt schon die Arschkarte gezogen so. Und wenn du dann auf 700.000 bist, dann kannst du dir ausmalen, wie das dann aussieht.
Da kannst du eigentlich wieder abschalten.
Genau.
Ja, ich habe auch bei uns in der Fantasy-Football-Gruppe, in der Dynasty-Liga, in der ich drin bin, da haben auch zwei gesagt, sie versuchen es, und wenn sie an 6 Karten kommen jeweils, dann kann halt die ganze Truppe mit. Und einer von beiden ist dann wirklich um 10 Uhr und 20 Sekunden, glaube ich, in die Warteschlange gekommen und war dann auch schon auf Platz 599.000 irgendwas. Also dementsprechend krass, was da der Andrang war, aber das hatten wir ja schon, glaube ich, auch immer hier in diesem Podcast gesagt, dass der Andrang dafür riesig sein wird. Ist jetzt natürlich interessant, was dann jetzt passiert in Bezug auf London, ob der Andrang da jetzt nur noch größer wird, weil alle, die jetzt bei Deutschland nicht bekommen haben, sagen, sie wollen jetzt unbedingt zu London. Aber ich sehe, Tom, du schüttelst mit dem Kopf. Willst du dazu was sagen?
An sich nicht. Also wenn das so ist wie sonst, also dann ist der Andrang nicht so groß in London wie in München. Es wird natürlich daran liegen, dass die Deutschen natürlich nach München wollen, beim ersten Spiel dabei sein wollen, bei den Buccaneers da sein wollen, wo Tom Brady spielt, bei den Seahawks. Wir haben so viele Seahawks-Fans in Deutschland. Aber jetzt mal kurzer Fanservice. Also heute zum Beispiel ist es ja freigeschaltet worden ab 10 Uhr. Ab da waren Tickets quasi verfügbar. Ab 9:30 Uhr können sich Leute bei Ticketmaster dann einwählen, quasi in diese Warteschlange gehen, und alle, die zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr in diese Warteschlange gekommen sind, erst ab dann wird der Wartelistenplatz verteilt, und das ist auch komplett random. Also du kannst da keinen Einfluss drauf nehmen, ob du jetzt um 9:30 Uhr da bist, ist scheißegal gegenüber zu den Leuten, die 9:55 Uhr da reinkommen. Also es kann halt sein, dass du um 9:55 Uhr reinkommst und auf Platz 20.000 bist und manche Leute gehen um 9:31 Uhr rein, direkt nachdem diese Warteliste überhaupt aufgemacht wurde, und die sind dann auf Platz 500.000. Also da hat man gar keinen Einfluss drauf. Deswegen Leute, die jetzt denken, man muss irgendwie richtig früh da sein oder so, das stimmt nicht. Deswegen einfach quasi in der halben Stunde, bevor die Warteschlange oder der Kartenverkauf geöffnet wird, einfach da irgendwann einwählen, und dann hat man sowieso keinen Einfluss mehr.
Ja,
Ja,
aber
deswegen.
kann man dann immer wieder refreshen und dann kann man immer einen neuen Platz in der Warteschlange ergattern oder bleibt man immer auf dem Spot?
Also erstens, ich würde lieber gar nicht refreshen, weil wir kennen das Internet in Deutschland. Und nee, also du bleibst, wenn dann, auf
Ja, das ist
demselben
aber auch,
Platz.
also das ist irgendwie auch dann ein bisschen ärgerlich, oder? Wenn man dann random zugeordnet wird irgendwo.
Also die NFL hat
Ja,
auch
ich.
geschrieben in der Mail jetzt beim Deutschlandspiel, die Mail hatte ich heute Morgen dann auch bekommen, weil ich mich zumindest aus Spaßgedanke damals da registriert hatte für. Du sollst um 10 maximal einmal nochmal, wenn der Verkauf startet, aktualisieren und danach nicht mehr, wenn dir ein Wartelistenplatz
Genau.
angezeigt wird, weil du sonst wieder nach hinten geworfen wirst, im schlimmsten Fall.
Richtig, die refresht von selber meistens.
Ja.
Und ja,
Ja,
also
gut.
das letzte Mal war das völlig in Ordnung. Also ich finde das auch, was heißt gerecht, also es ist besser halt zufällig zu machen, als dass irgendwelche Leute dann ihre Bots da reinknallen, und dann hast du auch keine Chance. Also ich werde mich nächste Woche auf jeden Fall mit, ich schätze mal, 10 Devices hier hinsetzen und dann halt das nehmen, womit ich am weitesten vorne bin, um zu gucken, halt, ob ich Tickets bekomme oder nicht.
Wir beide dann auch finden wahrscheinlich, ne? Kann ich hier im Podcast auch mal sagen, ich werde wahrscheinlich eher mit Finn zu dem Vikings-Spiel fahren als alleine zu dem Broncos-Spiel. Weil ich habe versucht, Leute zu finden, kann ich auch offen ehrlich hier sagen, die Bock haben, und auch bereit sind, das Geld zu bezahlen. Das ist eher das, woran es dann gescheitert ist bei den meisten. Die Lust war da bei einigen, mit denen ich geschrieben habe, aber es ist halt teuer, ne? Das muss man halt sagen. Also man muss sich auch bewusst sein, dass man da schon dreistellig in die Tasche greifen muss, höchstwahrscheinlich, allein fürs Ticket. Und dann kommt ja noch der Flug und das Hotel bzw. Airbnb in London hinzu. Das heißt, eine mittlere dreistellige Summe wirst du insgesamt schon in so einen Trip investieren müssen. Und dann hatte Finn mich halt einfach gefragt, ob ich Bock habe, mit zu den Vikings zu kommen. Und dann bin ich jetzt halt auch bei den Vikings. Dafür wird es dann wahrscheinlich einen sehr coolen Vlog auf Undrafted geben auf YouTube. von mir und Finn, wie wir London wahrscheinlich dann unsicher machen. Aber das können wir euch nächste Woche mehr dazu erzählen, wenn der Ticketverkauf gestartet war. Und dann kann ich jetzt mein Amt des Moderators erstmal übergeben, weil Tom hat noch eine Kleinigkeit zum Abschluss dieser Folge vorbereitet, um auch so ein bisschen nochmal den Entertainment-Faktor zu erhöhen. Ich erkläre jetzt gar nicht so viel, was es ist. Das überlasse ich jetzt alles dir, Tom. The stage is yours.
Jo, wunderbar. Also das ist gar nichts Weltbewegendes. Ich habe mir einfach 10 Entweder-Oder-Fragen für die beiden ausgedacht. Das ist jetzt nichts, wo es eine feste Antwort gibt, die richtig ist, sondern einfach nur, was die beiden denken, was die beiden machen würden, was die beiden lieber hätten. Und ja, quasi ein paar Fragen auf die nächste Saison bezogen, was sie denken, welcher Spieler besser performen würde und ein paar generelle Sachen. Ich habe 10 Fragen vorbereitet und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Also ihr könnt gerne ein paar Sätze dazu verlieren, warum ihr das denkt, ne, oder warum ihr euch für das eine entscheidet und gegen das andere. Deswegen starten wir mal ganz normal mit der ersten Frage. Das sind noch Casual-Fragen, danach wird es ein bisschen anders. Frage Nummer 1. Wer wird nächstes Jahr eurer Meinung nach mehr Passing-Yards auf dem Konto haben? Entweder Trey Lance oder Mac Jones. Jetzt einfach mal einfach aus dem Bauch raus.
Oh,
Beide sind am
das
Überlegen.
ist
Man
hart.
sieht's.
Das ist hart. Das ist richtig hart. Ich bind mal die Zuhörer und euch beide in meinen kognitiven Prozess gerade ein. An sich werfen die Patriots halt super viele kurze Pässe und kommen halt super krass über das Laufspiel. Ich erinnere da nur an ein gewisses Spiel im letzten Jahr. Viele von euch werden es auch im Kopf haben, wo Mac Jones ganze 3 Pässe geworfen hat gegen die Bills, weil es halt einfach so kalt war. Weil wir spielen halt von August bis Januar. Da ist es in New England oder in der Boston-Region halt wirklich kalt. Und da bringt dir das Laufspiel mehr. Die Bears wiederum haben mit Justin Fields versucht, ich sag bewusst versucht, letztes Jahr.
Warte, der andere ist Mac Jones, ne?
Ja, Mac Jones und Justin
Ach,
Fields.
der andere ist Trey Lance, meine
Ach,
ich.
Trey
Sorry.
Lance.
Trey Lance.
Ich war jetzt auf Justin Fields. Okay, dann, weil da wäre nämlich mein kognitiver Prozess gewesen, die Offensive Line ist scheiße und der wird gefühlt 20 Mal pro Spiel gesackt, bevor er den Ball wegwirft. Ja, ich gehe mit Trey Lance. Sag ich dir ehrlich, wie es ist?
Ich wollte sagen, das andere wäre easy für Mac Jones gewesen, oder nicht?
Ja, das wäre easy gewesen, aber ich gehe mit Trey Lance einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass die 49ers halt Receiver haben, die viele Yards after Catch machen können, was ihm halt auch bei den Passing Yards mit anberechnet wird. Weil die spielen halt mit vielen kurzen, schnellen Pässen, die dann auf Yards after Catch ausgelegt sind. Und die Patriots sind da eher, so wie ich sie wahrnehme, auf kurze, präzise Pässe, die dann auch ankommen. Aber dann ist gut, Ball ist gefangen. An dem Punkt machen wir weiter und weniger Yards after Catch. Deswegen würde ich persönlich in dem Fall mit Trey Lance gehen. Langen Bogen geschlagen,
Hast du
aber
hohe Wa
das ist meine Antwort.
ja, hast du hohe Erwartungen an Trey Lance?
Ich denke, dass er performen wird, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die 49ers performen werden. Ich sehe sie trotzdem irgendwo zwischen Platz 2 und 3. Das hängt damit zusammen, wie gut die Cardinals in die Saison kommen. Auch ohne die DeAndre Hopkins. Aber ich glaube schon, dass er mit Kyle Shanahan performen wird.
Okay, dann gehen wir mal zu Finn über. Finn, wen nimmst du?
Ja, ich hatte jetzt lange Zeit zum Nachdenken und die Entscheidung ist aber immer noch nicht gefallen. Also ich glaube auch, also natürlich steht's und fällt's damit, wie Trey Lance ja in der Offense zurechtfindet von den 49ers. Er wird ja jetzt ja, mit nahezu sicherer Wahrscheinlichkeit der Starting Quarterback der 49ers. Und ich glaube, wenn er performen wird, dann glaube ich, dass das Offensive Mastermind Kyle Shanahan sich da einen ordentlichen Plan für Trey Lance überlegt hat. Das war ja schon im vergangenen Jahr, bevor sie ihn gedraftet haben, oftmals so der Punkt, dass viele gesagt haben, dass das halt ziemlich eklig werden könnte mit Kyle Shanahan als Head Coach und mit Trey Lance, der unbestritten auf jeden Fall ein sehr hohes Potenzial hat. Von daher glaube ich, dass wenn Trey Lance seine Erwartungen ansatzweise erfüllt, dass Trey Lance auf jeden Fall mehr Passing Yards haben wird.
Okay, ja, das war natürlich auch der Grund, warum Trey Lance hier überhaupt in der Frage vorkommt, weil Trey Lance ist eine klare Wildcard. Man weiß nicht, was du kriegst oder was man bekommt. Und deswegen spannend zu sehen, was ihr da gesagt habt. Aber ihr beide habt euch für Trey Lance entschieden. Frage Nummer 2 geht in dieselbe Richtung. Wir gehen nur auf Rushing Yards. Also wir vergleichen zwei Running Backs. Frage Nummer 2. Wer hat nächste Saison mehr Rushing Yards? Entweder Nick Chubb oder Finn Dalvin Cook.
Soll ich es schnell machen?
Mach's schnell.
Die Browns haben die bessere O-Line. Nick Chubb.
So, Finn. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich würde da mitgehen tatsächlich. Also ich glaube, dass die Vikings damit mehr passen werden und weniger laufen werden im Vergleich zu den letzten Jahren. Und bei Dalvin Cook ist ja auch immer noch die Verletzungshistorie so ein Fragezeichen, die man im Hinterkopf behaben muss. Also man muss ja mittlerweile immer fast davon schon ausgehen, dass Dalvin Cook 3-4 Spiele verletzt verpassen wird. Von daher muss ich da an der Stelle auch mit Nick Chubb gehen.
Und das, obwohl Kareem Hunt immer noch in der Hinterhand ist und D'Ernest Jones now?
Ja, aber das Ding bei Nick Chubb ist halt einfach, der hat gefühlt fast jedes Spiel diese 2-3 explosiven Runs, wo er fast das ganze Feld runtergeht, wenn nicht sogar das ganze Feld. Und dafür nutzen sie ihn ja auch. Er ist ja genau der Back, der das machen soll, während Kareem Hunt ja ganz oft eher in dieser Third-Down-Back-Rolle und D'Ernest Johnson auch, der ist ja mehr so in der Rotational-Back. Und Kareem Hunt kriegt da schon das Gros der Snaps. Und ich glaube, Nick Chubb meine ich, nicht Kareem Hunt. Nick Chubb wird, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor sein, je nachdem, wie lange Kollege Watson jetzt gesperrt wird, dass sie, wenn sie mit Jacoby Brissett als Quarterback ein paar Spiele spielen müssen, sagen wir mal, sie müssen so 6 bis 8 Spiele mit Jacoby Brissett spielen, dann werden sie noch mehr auf das Laufspiel setzen, um Jacoby Brissett da einfach zu entlasten. Und die Vikings haben halt ihren Starting Quarterback, dem sie vertrauen. Deswegen glaube ich, allein da wird Nick Chubb schon mal ein Gros mehr Snaps kriegen, Rushing Snaps, als Kollege Cook. Und deswegen glaube ich einfach, dass Nick Chubb da die Nase vorne haben wird in diesem Duell.
Ja, also nur mal, um es kurz zu machen, ich würde genau dasselbe sagen, wenn man das mal mit der letzten Saison vergleicht, da war das auch so, Nick Chubb hat halt wirklich diese explosiven Runs und Dalvin Cook hatte sogar mehr Attempts, aber deutlich weniger Yards und vor allem auch Yards per Attempt dann, deswegen, wenn Chubb das so bestätigen kann, ist Chubb auch klar dieser Favorit in dieser Frage, um Dalvin Cook auszustechen. Und die Frage wird natürlich auch gestellt, damit Finn Nick Chubb sagen muss. nein, Spaß. Es geht weiter. Es geht weiter mit Frage Nummer 3. Wo würdet ihr lieber spielen? Entweder ihr spielt bei den Bills als Rotationsspieler mit ungefähr 15% der Snaps, aber mit einer Chance auf den Ring. Oder ihr spielt bei den Jets als Starter mit 85% der Snaps, aber seid im Niemalsland der Tabelle.
Welche Position spielen wir denn?
Das ist mir völlig lax. Du wärst natürlich wieder ein Right Receiver.
Wenn ich Quarterback wäre, dann würde ich ja auf meine eigenen Qualitäten setzen und davon ausgehen, dass ich die Jets auch zu einem Ring verhelfen kann. Selbstbewusst, wie man da natürlich ist in der Situation.
Also ich würde ehrlich gesagt Quarterbacks jetzt mal ausgrenzen, weil das ist ja ein bisschen was anderes. Ne? Weil dann entweder du bist ein Starting Quarterback oder du bist ein klarer Benchspieler. Deswegen von mir aus bist du ein O-Liner.
Also, ja, das ist genau so eine Frage wie beim Fußball, Einsatz ohne Titel oder Titel ohne Einsatz. aber ich glaube, ich würde eher bei den Jets mich da hinstellen und spielen und dann eine Saison da machen und vielleicht ergibt sich dann ja die Möglichkeit danach dann zu den Bills zu gehen.
Zum Division-Rivalen willst du dir das echt antun?
Finn hat einfach die Frage gedribbelt, der Hund.
Richtig. Ich kann's sehr, sehr einfach sagen. Als jemand, der schon Championships gewonnen hat im Football, im Jugendbereich, ist eigentlich egal, wie viele Snaps du spielst, es ist so ein geiles Gefühl, im Football eine Championship zu gewinnen und dann auch noch den Super Bowl, das größte fast schon Sportereignis nach dem WM-Finale. Und wenn du diesen Ring am Finger hast, bist du eigentlich unsterblich in deiner Stadt, in deiner Community, egal wo du bist. Und von daher würde ich dann lieber nur 15% der Snaps spielen, aber wird mit Josh Allen einen Super Bowl gewinnen.
Nächstes Mal, wenn ich durch Braunschweig gehe, dann suche ich nach so Plakaten, wo dein Gesicht irgendwie verewigt ist, irgendwie am Rathausplatz oder so.
Ich glaube, für die Niedersachsen-Meisterschaft in der U16 oder U19 kriegst du dafür.
Ich glaube, du bist in Braunschweig schon im Goldenen Buch der Stadt eingetragen als Ehrenbürger oder wie ist das?
Ja, schön wär's.
Ja, aber gut, dass ihr mal unterschiedliche Antworten hattet. Finde ich sehr gut. Deswegen kommen wir jetzt direkt zur Frage Nummer 4. Also ihr müsst jetzt ein bisschen eure Vorstellungskraft anwerfen. Und zwar seid ihr Coach eines Fußballteams. Und euer Fußballteam hat morgen ein Jux-Turnier. Einfach aus Spaß, ihr habt ein kleines Turnierchen, vielleicht Kleinfeld, was weiß ich. Ein bisschen, wo man ein bisschen Bierchen zwischendurch trinken kann und sich einfach zwischendurch dann wieder aufs Feld stellt. Aber euch fehlt noch ein Spieler. Wen nehmt ihr mit? Entweder den Flügelspieler Lamar Jackson oder den Abräumer J.J. Watt.
Da es ein Spaßturnier ist und ich jetzt hier nicht auf Torverhältnis, Tordifferenz und Hasse nicht gesehen gucken muss und es mir egal ist, ob das Spiel 1-0 ausgeht oder 5-7, nehme ich lieber einen feilschnellen Flügelspieler, der mir vorne vielleicht nochmal 2-3 Dinger versenkt, als einen Abräumer.
Also lieber Lamar Jackson?
Ich nehme Lamar.
Finn, was nimmst du?
Ja, ich weiß bei Lamar nicht, ob der einen guten Abschluss hat. Das ist das Problem. Deswegen gehe ich hier mit JJ Watt, bei JJ Watt bin ich mir sicher, dass er zumindest die Leute abräumen kann. Das sollte er hinkriegen. Von daher nehme ich lieber ihn als dann Lamar Jackson, wo ich nicht weiß, ob der dann vorne das Tor trifft, auch wenn er 2 Meter vom Tor steht.
Und ich glaube, JJ Watt wäre auch ein geiler Typ fürs, so fürs Mannschaftsgefüge, ne? Und ich schätze, er ist auch bestimmt trinkfest.
Also. Das glaube ich auch. Wollte ich auch gerade sagen, da muss man die Angst haben. Ich glaube, dass der dir das ganze Bier wegtrinkt.
Ja, ein Grund mehr, ihn nicht also zu nehmen.
Ja, eigentlich nicht, aber ja.
Also ich glaube, ich wäre auch bei JJ Watt einfach nur, weil es ein geiler Typ ist, wie man es mitbekommt. Dann gehen wir mal rüber zur Frage Nummer 5. Da sind wir schon halb durch. Ihr seid einen Tag lang in einer NFL-Facility zu Besuch. Welche würdet ihr sehen wollen? Entweder das Prunkstück von den Dallas Cowboys oder eine etwas kleinere von den Jacksonville Jaguars?
Auch das kann ich sehr schnell machen. Ich denke mal, meine Antipathie nicht gegen die Dallas Cowboys an sich, sondern gegen ihre Führungsebene ist hier schon mehrfach durchgeklungen. Kann mir auch vorstellen, dass genau deshalb diese Frage so gestellt wurde, weil ich weiß, Tom, dass du diese Antipathie mit mir mehr als teilst. Und deswegen würde ich Chad Khan in Duval besuchen. Florida ist auch schönes Wetter. Kann ich mich danach noch schön an den Pier setzen. Aufpassen, dass ich nicht von einem Alligator weggesnackt werde. Und dann schaue ich mir das in Jacksonville mal an. Und ich möchte dann unbedingt den Pool im Stadion sehen. Unbedingt.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie in Jacksonville die Facilities aussehen. Aber ich nehme an, dass die dennoch einen gewissen NFL-Standard haben. Von daher würde ich da auch mitgehen.
Da gibt es ja höchstwahrscheinlich auch Vorgaben. Also es ist ja zum Beispiel beim Fußball, ja, da weiß ich, dass die DFL da auch ganz klare Vorgaben macht. Und ich kann mir vorstellen, dass die NFL das auch macht, wenn du einen Franchise gründest, dass du da ganz klare Vorgaben hast, wie das auszusehen hat, in einem gewissen Kontext.
Ja, das machen die auf jeden Fall. Und außerdem bashen wir die Cowboys gerne wöchentlich hier. Wir gehen weiter zu Frage Nummer 6. Ihr könnt das Spiel entscheiden, also ihr wirklich, ihr als Person. Mhm. In welcher Situation wärt ihr lieber? Entweder ihr seid der Quarterback bei Fourth and Goal mit ablaufender Uhr oder ihr seid der Kicker mit einem 35-Yard-Field-Goal zum Sieg. Jetzt bin ich mal auf eure Kicker-Fähigkeiten gespannt, wie ihr die so einschätzt.
Ich hab's mal.
Welche Person werdet ihr lieber?
Ich hab's mal getestet, als ich selber noch aktiv gespielt habe. Ich habe bis, glaube ich, 20 Yards noch so mit Ach und Krach getroffen. Danach war es vorbei. Hattest du eine Yard-Vorgabe gemacht? Da habe ich jetzt gerade nicht drauf gehört.
35 Yards.
Ja, das würde ich ja nicht treffen. Aber ich hätte auch aus einem anderen Grund den Kicker nicht genommen, weil beim Kicker, das ist wie der Torhüter beim Elfmeterschießen. Obwohl, nee, das ist ein schlechter Vergleich, ist wie der Schütze beim Elfmeterschießen. Machst du ihn, war es dein Job, alles cool. Machst du ihn nicht, bist der Depp. So, und beim Quarterback kannst du dich vielleicht noch so rausdrehen, wenn du es verkackst, weil vielleicht der Verteidiger einfach individuell so ein krankes Play gemacht hat, dass das die gar nicht auf dich gucken. Also ist dieser Leistungsdruck vielleicht sogar ein bisschen weniger da als beim Kicker oder dieser Druck zu versagen. Deswegen würde ich den Quarterback nehmen.
Ich glaube, ich nehme den Kicker.
Ach, wir sind immer unterschiedlich
gerade. Das dachte ich mir schon irgendwie.
Also als Fußballer traue ich mir durchaus zu, den Kick zu machen, auch wenn ich noch nie einen Kick gemacht habe. Eigentlich traue ich so. Aber wenn ich irgendwann mal zurücktrete beim Fußball, dann strebe ich auf jeden Fall eine NFL-Karriere als Kicker an. Aber nee, ich glaube, dass es tatsächlich, dass du als Kicker mehr im Mittelpunkt stehst dann in dem Fall. Und wenn garantiert ist, dass ich den Kick reinmache, ist das, glaube ich, schon ganz cool, wenn du den Kick machst, alle gucken auf dich und dann machst du den rein und alle laufen aufs Feld und die bejubeln dich. Auch wenn du natürlich gerade angesprochen hast, wenn du ihn machst, dann ist das dein Job, ist natürlich in gewissermaßen auch irgendwo so. Aber trotzdem, in dem Moment feiern dich dann natürlich trotzdem alle.
Ja, aber guck mal, wenn du in der Situation bist, wirst du safe geeist. Egal, ob du Quarterback bist oder Kicker. Wenn du jetzt als Kicker geeist wirst, bist du 60 Sekunden alleine. Es kommt ja kein Coach zu dir und unterhält sich mit dir, ja, du musst dein Bein jetzt so schwingen und du musst das machen und das. Wenn du als Quarterback einen Timeout hast, dann stellst du dich nochmal mit deinem Backup-Quarterback, vielleicht sogar einem erfahrenen Veteran zusammen, mit deinem Headcoach und redest nochmal über das Play und gehst nochmal, okay, wir machen jetzt das. Und wenn der frei wird, dann wirfst du dahin. Das ist vielleicht, kommt dir vielleicht sogar mehr entgegen, dieses Timeout dann in dem Fall. Deswegen wird es in dem Moment auch öfter von der Offense genommen. Deswegen, da würde ich dann trotzdem für den Quarterback tendieren.
Aber die Frage war doch, dass es garantiert ist, ob dass man den reinmacht oder nicht.
Das war nicht die Frage.
Nee, wir müssen es entscheiden. Es hieß, wir müssen es entscheiden. Was machen wir eher? In welcher Situation wären wir lieber? Wenn wir
aber in welcher Situation wir eher der Held sind, das impliziert ja, dass man auf jeden Fall der Held ist. Oder nicht?
Nee.
Ja, also, nee. Dann nehme ich aber trotzdem den Kicker, weil ich bin ja druckresistent.
Das sagt er jetzt, druckresistent.
Also deswegen, jawohl. Deswegen gab es ja auch die Szenarien mit 4th and Goal und 35 Yard Field Goal, was ihr lieber machen würdet. Und außerdem finde ich, habe mit der Antwort schon gerechnet, weil ich glaube, du hast einfach mehr Vertrauen in deinen Fuß als in deinen Arm. Und ja, ich glaube, du bleibst beim Kicker, oder?
Ja.
Alles klar. Dann gehen wir direkt zu Frage 7. Und das ist eigentlich die Klassikerfrage, die es immer mal gibt. Ihr liegt mit 7 Punkten hinten, 10 Sekunden Restspielzeit. Was macht ihr? Also, dann fällt natürlich der Touchdown. Was macht ihr danach? Macht ihr den Point after Touchdown oder geht ihr für die Two-Point-Conversion zum Sieg?
Ich habe ein Jahr in einer Mannschaft gespielt, in der U19, wo unser Headcoach den Zug gefahren ist. Wir spielen hier jeden vierten Versuch aus. Wir spielen, wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind, wir spielen immer Two-Point. Wir laufen denen das Ding in die Fresse rein und das war eine ziemlich geile Saison, die unfassbar viel Spaß gemacht hat, davon Teil des Teams zu sein, weil du wusstest halt, du hast es in der eigenen Hand und dein Coach vertraut dir. Und ich erinnere an einen berühmten, berüchtigten Headcoach der Green Bay Packers, der Legende nach zu seinem Quarterback gesagt hat, wir gehen jetzt hier für 2, ich habe keinen Bock mehr, mir ist kalt. So. Und allein in Gedenken an Vince Lombardi, um den Namen dann auch mal zu nennen, für die, die jetzt nicht wissen, wen ich gemeint habe, im Ice Bowl. Falls ihr damit nichts anfangen könnt, googelt es, guckt es euch an, zieht es euch rein. Das ist wirklich traumhaft. Traumhafte Football-Romantik aus den 60er Jahren. Allein in Gedenken an Vince Lombardi würde ich für 2 gehen. Entweder ich gewinne das oder ich gehe hier mit wehenden Fahnen unter. Scheiß auf Overtime.
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Die ja auch beim Schauen der NFL immer mal wieder beobachtbar ist. Ich glaube, ich würde in dem Fall immer damit gehen, wie das Momentum meiner Offense aussieht. Also wenn meine Offense quasi das Feld runter marschiert und man das Gefühl hat, dass die Offense nicht aufzuhalten ist, würde ich mit einer Two-Point-Conversion gehen. Aber wenn ich irgendwie den Touchdown gerade irgendwie so erzwungen habe und ich das Gefühl habe, dass es cleverer ist, auf Sicherheit das Field Goal zu nehmen oder den extra Punkt, würde ich, glaube ich, das machen. Von der Pauschal kann ich das jetzt schwer beantworten, aber im Zweifel gehe ich lieber für das Risiko und für die Chance, das Spiel direkt zu gewinnen.
Alles klar. Und das, obwohl du Vikings-Fan bist, ist ja unglaublich. Gehen wir mal weiter auf Frage Nummer 8. Ihr macht gerade einen Touchdown und könnt jetzt euren Touchdown-Jubel selber aussuchen. Was würdet ihr machen? Entweder ihr geht Entweder er geht im Stadion der Buccaneers aufs Piratenschiff und feuert eine Kanone. Oder ihr feiert im Stadion der Jaguars, geht zum Pool und setzt eine Arschbombe rein. Was macht ihr?
Oh, das also ist fies, weil das beides geil ist.
Erstmal will ich den Gritty ansetzen, auf jeden Fall.
Und dann kannst will du das?
Ich, weiß ich nicht. Dann will ich mit dem Gritty die Treppen in Jacksonville hochgehen und eine Arschbombe in den Pool setzen.
Ne? Oh, da haben wir schon mal die Arschbombe im Pool.
Ich höre gerade, bei mir kommt die Post, aber ich würde auch die Arschbombe im Pool nehmen.
Alles klar, dann haben wir schon mal zwei Arschbomben im Pool. Dann können wir es bestimmt nacheinander setzen. Dann überbrücken wir jetzt mal die Zeit, bis wir zur Frage Nummer 9 kommen, weil Tim jetzt an der Tür muss. Du kannst ja schon mal anfangen, Fan. Was wäre dein Stadionerlebnis? Entweder du sitzt in der 10. Reihe in Höhe der Mittellinie mit T-Shirts, Shorts, mit T-Shirt, Shorts und Sonnenbrille in San Francisco. Oder du sitzt ganz oben in den Nosebleeds bei minus 14 Grad, oberkörperfrei in Green Bay.
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Das ist eine ernst gemeinte Frage und du kannst das Team auch gerne mal ausklammern dabei jetzt.
Ja, also da würde ich mich auf jeden Fall nicht für das Winterding entscheiden. Nee. Gar keine Frage.
Was war die Frage?
Ich sag dir ehrlich, ich erzähle sie dir gleich
nochmal. Okay, alles klar.
Also ich erzähle sie jetzt eben. Also die Frage ist halt, was du lieber als Stadionerlebnis einmal mitmachen würdest. Aha. Entweder du sitzt 10. Reihe Höhe der Mittellinie mit T-Shirt, Shorts und Sonnenbrille in San Francisco oder du sitzt halt ganz oben in den Nosebleeds bei minus 14 Grad oberkörperfrei in Green Bay. Und ich sag dir ganz ehrlich, mein Stadionerlebnis wäre auch, egal welches Stadion es wäre, auch wenn es halt nicht Green Bay wäre, ich glaube sowas, was dann dafür bekannt ist, dass so richtig kalt ist und mal so richtig, also was so richtig wehtun kann, ich glaube, das würde ich einmal mitmachen.
Ah.
So bei minus 14 Grad oberkörperfrei einfach irgendwo hinsetzen.
Ah.
Ich glaube, da würde ich mich sehen. Auch wenn es scheiße wehtut, ich würde es einmal machen.
Ich muss dich da leider enttäuschen. Ich bin da, glaube ich, eher der Chiller. Ich würde San Francisco nehmen.
Ja, ist auch völlig verständlich.
Also mir geht es immer schon auf den...
Ja, Finn?
Mir geht es immer schon auf den Sack, wenn ich im Stadion beim Fußball bin und es ist November, Dezember, es sind 5 Grad und ich sitze mit Winterjacke und friere mir den Arsch ab. Und das dann bei minus 20 Grad irgendwo oberkörperfrei zu machen, also da muss man auch echt, glaube ich... Also nee, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Ja, also das Gefühl kenne ich auch, wenn du am Stadion stehst oder sitzt oder wie auch immer und dir ist schon rattenkalt, ist kacke. Aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, selbst, also natürlich will ich nach Green Bay, klar, aber wenn ich mir aussuchen könnte, ich nehme ein Spiel im Oktober, wo die Temperaturen noch in Ordnung sind, oder ich nehme ein Spiel im Januar bei so rattenkalten Temperaturen, oh, ich glaube, da würde ich mich schon sehen, wirklich das einmal mitzumachen, so dieses richtig kalte Wetter einmal mitzuerleben. Auch wenn es natürlich wild ist, klar. So, dann sind wir schon bei der letzten Frage für heute. Und
aber also kurz nochmal an den Punkt anzuknüpfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal erwähnt hast, dass du Osnabrück-Fan bist. Ich sehe dich auf jeden Fall demnächst oberkörperfrei im Winter in Osnabrück in der Kurve.
Kannst du darauf wetten, wenn Magenta Sport auf die Ostkurve zoomt, dann wirst du mich sehen.
Mach ich.
Da achte ich drauf.
Wunderbar.
Das sind gut investierte 5 Wunderbar. Euro. Das gucke ich mir an, Tom.
Du hast ja jetzt auch. Durch deinen Besuch beim Darts auch schon Erfahrung im TV als Zuschauer. Von daher ist das ja für dich nichts Neues.
Ja, ich würde gerade sagen, als Fan von irgendwelchen Sportarten sieht man mich natürlich oft im Fernsehen irgendwo. So, dann jetzt aber zur letzten Frage. Frage Nummer 10, die ist ziemlich entscheidend, würde ich mal sagen, für viele NFL-Owner und General Manager und so weiter. Ihr startet eure eigene Franchise in der NFL und werdet das 33. Team. Womit startet ihr zuerst? Wer wird euer Face of the Franchise? Entweder ihr startet und bildet eine gute Offense um das Talent Jamar Chase oder ihr startet mit der Defense und fangt an, da was Vernünftiges hinzubauen. Und das Face of the Franchise wäre Chase Young.
Wie heißt es doch so schön? Offense wins games, but defense wins championships. Ich denke, damit habe ich klar gemacht, in welche Richtung ich gehen möchte. Nämlich mit Kollege Yang.
So, Finn, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also das Problem ist ja bei einem Ja'Marr Chase bringt dir dann ja nichts, wenn du keinen Quarterback hast. Und auf der Defense-Seite ist natürlich der Edge Rusher mit der wertvollste Spieler. Von daher würde ich, glaube ich, mir auch Chase Young ranangeln und dann würde ich mir erstmal einen vernünftigen Quarterback auf der offensiven Seite holen. Im zweiten Zug.
Was, wenn es jetzt zum Beispiel Joe Burrow wäre, würdest du umschwenken?
Dann könnte man überlegen, ob man auf die offensive Seite geht. Allein aufgrund der
Und
Tatsache, weil du dann durch den Ja'Marr Chase, glaube ich, ein bisschen mehr spektakuläre Aktionen hast und vielleicht dadurch mehr Fans generierst, was natürlich auch dann im ersten Schritt wichtig ist als Franchise.
richtig, richtig. Und wenn man jetzt mal, ich sag mal, die Personen rauslässt, also die Faces rauslässt, würdest du generell eher mit der Defense oder mit der Offense anfangen? Weil ich glaube, Tim und ich sehen das relativ ähnlich. Also ich würde auch safe mit der Defense anfangen. Aber Finn ist eher
Ja,
jemand, den
also
ich
ich
einschätze,
sehe
als ob
den
er mit
Punkt auf jeden
Offense
Fall
starten
auch.
würde.
Ich kann das auch nachvollziehen und der bewährte Spruch, der ist natürlich auch, der kommt ja nicht von ungefähr. Aber ich glaube, ich hätte mehr Bock auf offensive Spektakel als auf defensiven, sicheren Football.
Ein schlauer
Ja,
Ansatz auf jeden
genau.
Fall. Also Tickets verkaufst du
Ja.
damit auf jeden Fall mehr wahrscheinlich als wir im ersten Jahr.
Richtig, absolut. Das sehe ich auch genauso. Das Ding ist auch so, das hätte man genauso erwarten können, glaube ich, von Tim und mir auf Defense zu gehen und von Finn auf Offense zu gehen. Was sich natürlich wieder beißt mit deiner Entscheidung, Vikings-Fan zu sein in den letzten Jahren.
Oh, ich
Weil
habe das 2 Wochen
da waren ja
vermisst.
selten
Ich
Offensive-Minded Head Coaches am Start. Naja, so. Das waren schon. Das waren sie. Das waren unsere 10 Entweder-Oder-Fragen. Werden wir bestimmt nochmal machen. Wie fandet ihr es, ihr beiden?
sehr unterhaltsam. Ich hoffe für die Zuhörer da draußen genauso unterhaltsam wie für uns hier. Trotz der kleinen Postunterbrechung meinerseits. Bitte ich auch an der Stelle nochmal für die Zuhörer zu entschuldigen. Aber dafür ist es hier ein One-Taker. Da wird nichts zerschnitten, da ist die nackte Wahrheit dabei. Und die Wahrheit ist in dem Fall, dass ich kurz weg war. Aber ich fand es eine sehr coole Sache und danke fürs Vorbereiten, Tom.
Na klar, kennt den. Finn, du noch irgendwas?
Kann ich mich anschließen? Also waren ein paar coole Fragen dabei. Von daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall interessant gewesen.
Wunderbar. Ihr habt euch entschieden für die Entweder-Oder-Sachen. Für welche Entscheidung ihr euch entscheiden würdet, könnt ihr gerne in den Kommentaren dalassen. Bewertet uns fleißig, gerne bei Spotify. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich denke, ihr beiden habt nichts mehr zu sagen. Deswegen, das waren Drafted Leute. Haut rein.
Ciao.
Tschüss.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.